Doppelt gemoppelt.
Der Podcast
mit Leonie
und Nika.
Ligrü und hallo.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge
Doppelt gemoppelt.
Boah, ich war heute wirklich kurz davor zu vergessen, doppelt gemoppelt mitzusagen.
Das ist normalerweise mein Job.
Das ist korrekt. Aber gut.
Wie geht es dir am heutigen Tag?
Das war kein Deutsch, oder?
Doch. Wie geht es dir am heutigen Tag?
Ach so, ich habe was ganz anderes verstanden. Gut, mir geht es ganz okay.
Wir haben beide Rückenschmerzen.
Wir haben beide Todesrückenschmerzen. Ja. Irgendwie weiß ich auch nicht, werd alt, habe ich ein bisschen das Gefühl.
Dafür
habe ich auch Knieschmerzen.
Dafür hatten wir gestern einen extrem lustigen Abend.
Ja, das geht auch tatsächlich auf meinen Schwenk später ein bisschen drauf hinaus, dementsprechend.
Ja, aber wir haben gestern, wir haben gestern quasi unseren Geburtstag gefeiert. Könnte man sagen.
Ja. Genau. War ein bisschen schön.
War echt schön.
Ich hoffe, ihr habt das Reel gesehen.
So. Folgt uns auf Instagram @doppeltgemoppelt.podcast.
So, gut. Ich würde sagen, wir haben genug um den heißen Brei drumherum gesprochen.
Eine Minute lang.
Richtig.
Auf jeden Fall. Ja.
Aber ich möchte gerne mit dem Thema starten. Deswegen, wir reden heute über besondere Kinder, die irgendwas Krasses können, was, ich sage ganz ehrlich, ich habe bei der Recherche fast ein bisschen
Komplexe bekommen.
Richtig?
Ja.
Aber start doch einfach mal bitte rein jetzt.
Okay.
Faktencheck.
Fakt Nummer 1. Kinder mit besonderen gesundheitlichen bzw. sonderpädagogischen Bedürfnissen haben durchschnittlich schlechtere Schulergebnisse. Eine Studie mit rund 1457 Kindern, frage ich mich ehrlich gesagt, warum da rund steht, wenn die Zahl so genau ist, der 4. bis 6. Klassen zeigen, Kinder mit Special Health Care Needs hatten niedrigere Motivation, mehr störendes Verhalten und schlechtere Leistungen bei Noten und standardisierten Tests. Fakt Nummer 2. Begabung bzw. Hochbegabung entstehen durch eine Kombination aus Anlage und Umwelt. Neuere Forschung betont, dass gerade in der frühen Kindheit Umwelt und soziale Bedingungen großen Einfluss haben. Wenn Förderung, Anregung und passende Umgebung fehlen, bleiben Potenziale oft ungenutzt. Fakt Nummer 3. Individuelle und ressourcenorientierte Förderung kann helfen, besondere Begabungen zu erkennen und zu unterstützen. Ein bewährter Ansatz, ressourcenorientierte Beobachtung und Dokumentation statt Defizitorientierung. In Kitas und Schulen, um Fähigkeiten, Interessen und Stärken der Kinder systematisch wahrzunehmen und gezielt zu fördern.
Super. Wir haben beide jetzt ein paar Kinder mitgebracht, die wir ganz gerne vorstellen würden. Und ich fange heute an. Und zwar möchte ich die Arita Shakaya vorstellen. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Und zwar wurde die kleine Maus am 30.09.2025 zur Kumari, also zur jungfräulichen Göttin in Nepal ernannt.
Das kann ja tatsächlich wahrscheinlich auch nur ein Kind sein, ne?
Richtig, denn die kleine Maus, wie gesagt, ist 2 Jahre alt und wird von Hindus und Buddhisten als lebende Göttin gesehen. Und sie wurde von dem Shakaya, von den Shakaya-Clans der Gemeinde Newar erwählt. Und die erwählen tatsächlich immer die Mädchen.
Mhm.
Und in der Zeit sind, also wenn die Mädchen erwählt werden, dann sind sie zwischen 2 und 4 Jahre alt.
Crazy.
Und ja, sie müssen halt so ein paar Sachen mitbringen, damit sie überhaupt in Frage kommen. Und das ist zum Beispiel eine, also das Kind, ne? Wir reden hier von Kleinkindern. Also sie müssen makellose Haut haben, perfekte Haare, perfekte Augen, die besten Zähne, die es gibt. Und das sind tatsächlich nur ein paar von insgesamt 32 körperlichen Merkmalen, die die Kinder erfüllen müssen.
Alter.
Und damit nicht genug. Das sind nicht nur die Merkmale, die damit reinspielen, sondern auch noch das Geburtshoroskop spielt da eine Rolle. Und wie gesagt, diese Kinder werden dann von diesem Clan erwählt. Und es sind halt alles Familien aus diesem Clan, halt diese Shakaya. Ich hoffe, ich spreche es überhaupt richtig aus.
Ja.
Und was auch noch sehr wichtig ist, das fand ich fast ein bisschen krass, also dieses Kind darf keine Angst vor der Dunkelheit haben. Und ich habe auch eine Sache gelesen, ich weiß nicht, ob es richtig war, aber es gibt einen Test und dabei wird vor den Augen des Kindes ein Rind geschlachtet und das Kind darf nicht anfangen zu weinen.
Bitte?
Und wenn es anfängt zu weinen, ist es nicht göttlich und wenn es halt eben nicht weint, dann ist es göttlich.
Ganz kurz.
Ja.
Weißt du, wie lange die das machen müssen? Also ist das unbegrenzt oder?
Das weiß ich nicht. Ich habe es halt nur gelesen, dass das halt einer dieser Merkmale ist,
okay,
dass sie halt keine Angst vor Dunkelheit, ja, okay, und sowas alles haben.
Okay, aber diese Kinder gehen da ja hinterher mit der fettesten Persönlichkeitsstörung raus überhaupt.
Du, das geht ja auch noch weiter.
Ja, aber mal ganz kurz.
Also den Fakt kannst du nachher nochmal bringen.
Okay, okay.
Das waren quasi hier gerade die guten Seiten von der ganzen Sache.
Ach du Scheiße.
Ja, okay. Auch noch eine gute Sache ist, dass sie in den Tempelpalast ziehen dürfen. Mensch, ich sage aber auch, das ist eine schlechte Sache.
Kann ja ein zweijähriges Kind mega viel mit anfangen.
Richtig. Einmal ganz kurz zu den Vorteilen der Familie. Und zwar hat die Familie, dadurch, dass das ist quasi die höchste Ehre, die es gibt, wenn das eigene Kind natürlich zu einer göttlichen Verkörperung, also ne, wenn es halt gar kein Deutsch, ihr wisst, was ich meine. Und tatsächlich bekommt die Familie dann in der Gesellschaft eine höhere Stellung. Aber es hat halt einfach super viele Nachteile für dieses Kind. Also wie gesagt, die neue Kumari ist genau 2 Jahre alt und lebt jetzt alleine in diesem Tempelpalast und darf tatsächlich nur so ab und zu im Jahr mal raus. Dann wird sie auch nur getragen, weil ihre Füße heilig sind. Da kommen wir jetzt auch zu einem Ding. Gläubige kommen dahin und wollen die Füße des Kindes anfassen und ich glaube, die Stirn. Okay. Und dann denke ich mir so, wenn ich da als Kind bin und mein ganzes Leben lang meine Füße angefasst werden und meine Stirn, das ist ja,
Ich sag dir ehrlich, wenn da so viele Leute kommen und dir in die Stirn packen, danach hast du keine makellose Haut mehr.
So nämlich. Nein, aber dieses Kumari-Dasein ist halt auch einfach super einsam. Sie haben keine Spielgefährten, weil andere Menschen natürlich nicht würdig sind. Und wie gesagt, sie dürfen halt nur ab und zu im Jahr mal nach draußen. Und eine Sache, wie sie aussehen, also wie gesagt, es sind halt so kleine Puppen fast. Ja. Also es sind so kleine Mädels, die sind sehr geschminkt. Also sie haben so schwarze Augen, schwarze Eyeliner-mäßig. Dann haben sie auf der Stirn so angedeutet das dritte Auge. Die Haare sind immer nach hinten gesteckt und sie tragen rote Kleider. Und oft sind tatsächlich die Füße auch noch rot angemalt, weil es ja was Heiliges ist von denen.
Ja.
Genau. Und sobald die Kumari in irgendeiner Form in die Pubertät kommt, seien es Pickel oder die Periode, das Natürliche einer Frau, dann sind sie menschlich und nicht mehr würdig.
Alles klar.
Und dann werden sie aus dem Tempel geschmissen, quasi, und es wird eine neue Kumari ernannt. Dazu, zu dem Ganzen, was ich schon generell ein bisschen krass finde, kommt auch noch, dass die Kumari praktisch einem Redeverbot unterliegt.
Stark.
Bei einem zweijährigen Kind ist ja nicht so, dass sie eigentlich anfangen sollten zu sprechen, aber sie darf nur mit Familienangehörigen sprechen und sonst nicht. Dann kommt eventuell noch dazu, dass wenn sie da mal rauskommt, ne? Wie gesagt, sie ist oft nicht aus dem Tempel rausgekommen. Sie durfte wenig bis kaum sprechen. Sie hat keine sozialen Interaktionen gehabt. Und dann wird auch noch, oder gibt es eine volkstümliche Erzählung, dass die Männer sterben, die eine ehemalige Kumari heiraten. Und zwar,
das heißt, sie bleibt auch noch für immer alleine.
Richtig. Also die Männer, wir sterben alle, aber sie sollen halt einen speziell frühen Tod erleiden. Und dementsprechend bleiben viele der Mädchen später unverheiratet. Und es gibt noch eine gute Sache. Und zwar bekommen die ehemaligen Kumari von der nepalesischen Regierung eine monatliche Rente ausgezahlt, die etwas höher ist als der vorgegebene Mindestlohn.
Oh nee, schön.
Ja, aber umgerechnet sind es so circa 280 Euro.
Oh Mann, ey.
Ja, also
die sind einfach dann für den Rest ihres Lebens alleine, obwohl sie schon am Anfang ihres Lebens alleine waren.
Ja, also wir wollten hier eigentlich besondere Sachen vorstellen, aber ich finde, es ist halt besonders, aber auch irgendwo im negativen Sinne, weil diese Mädchen gehen da in einen Tempel und werden total gepriesen, bis sie halt in die Pubertät kommen. Und dann sind sie quasi wieder ein Nichts und menschlich und nicht mehr würdig und was auch immer. Und das finde ich halt einfach ein bisschen krass.
Ja.
Weil im Grunde genommen ist diese Ernennung ein, das Leben ist halt dann
vorbei, bevor es angefangen
hat. Also es ist halt klar, was passiert.
Ja, oh Mann.
Und auch gerade noch diese volkstümliche Erzählung dazu.
Ja,
Hätte vielleicht eher erwartet, dass man sagt, so ja, ist eigentlich was Heiliges, wenn man eine ehemalige Kumari heiratet.
Ja.
Aber nö.
Ja, und ich meine dann halt auch noch diese ganzen Umstände, wie sie quasi an diese Position kommt, ist ja auch irgendwie wahrscheinlich mega traumatisierend. Also muss man ja auch einfach mal so sagen.
Richtig. Einmal ganz kurz. Meistens sind die Kumari so 10 Jahre im Geschäft. Jetzt die neue Kumari hat ein 11-jähriges Mädchen abgelöst.
Ja.
Genau.
Alles klar, die arme Alte.
Die arme?
Ja, die arme alte Kumarin.
Ach so.
Ich meinte das jetzt gar nicht komisch.
Also ich meine, ich verstehe die Tradition.
Ja.
Bestimmt. Ich möchte da jetzt auch gar nicht gegen irgendwelche kulturellen Sachen gehen, aber es ist halt einfach, wenn man es, glaube ich, aus unserer Sicht sieht, dieses Kind ist halt einfach...
Manche...
Darf ich es böse sagen?
Ja.
Bestraft fürs Leben?
Ja, manche Traditionen sollten sich weiterentwickeln. Man kann ja nicht einfach sagen, das haben wir immer so gemacht, das bleibt jetzt so. Also auch wenn es eine Tradition ist. Wenn es... Und es ist ja irgendwie, da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück, es ist irgendwie immer mehr eine Ehre für die Eltern als für alles andere.
Eben, die haben dann einen höheren Stand in der Gesellschaft. Ja. Aber das Mädchen am Ende des Tages ist halt die Leidtragende, obwohl es natürlich eigentlich eine Ehre ist, als lebende Göttin gesehen zu werden.
Auf
Und ich
jeden
sag,
Fall.
Diese Mädels müssen ja krank schön sein.
Ja.
Ne? Aber ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll.
Gleichzeitig muss man doch aber auch sagen, dass die wahrscheinlich schon einen relativ hohen Stand in der Gesellschaft haben, wenn sie in die Rolle der Kumari, wenn sie diese Rolle bekommen. Weil alle Punkte, die du vorhin erwähnt hast, die können ja in gewissen Ländern nur unter einem gewissen Reichtumsstandard erfüllt sein.
Ja.
Und
also sie müssen halt in diesem Clan sein.
Ja.
Sie heißt ja auch mit Nachnamen, so wie der Clan heißt.
Ja, ja.
Also dementsprechend.
Ja.
Ja.
Alles klar. Kommen wir zu zwei Kindern, die sehr naturwissenschaftlich begabt sind.
Nicht ich.
Ich auch nicht.
Aber gut, fahr fort.
Und zwar, der erste davon ist Kim Ung-jong. Der ist geboren im Jahr 1962 in Seoul und er gilt so als ein IQ-Wunderkind mit 4 Sprachen.
Digga.
Und, oder 5 eigentlich sogar. Und er war tatsächlich auch NASA-Forscher. Mit 6 Monaten begann er zu sprechen. Im Zeitraum von 2 bis 5 Jahren lernte er Koreanisch, Japanisch, Englisch, Deutsch und Französisch zu lesen und zu sprechen. Und ja, genau.
Wir sind bei den Komplexen angekommen.
Und dann hat er tatsächlich seinen Master in Kernphysik an der Uni von Colorado erworben. Und dann zwischen 7 und 15 als Gastforscher bei der NASA gearbeitet.
Mhm.
Ne?
Ja.
Also das als erstes. Und dann kommen wir zu Akrit Jaswal. Er ist ein indisches Talent der Biologie. Er führte nämlich mit 7 Jahren eine chirurgische Schnittoperation an einer 8-Jährigen durch. Sie hatte nämlich Verbrennungen und die Familie konnte sich keinen richtigen Arzt leisten und kannte aber die Begabung von Akrit quasi. Und er hielt dann auch noch mit 12 medizinische Vorträge über Krebsforschung.
Mhm, genau.
Und ich habe auch im Internet ein Bild gesehen, wo er mit Oprah auf der Couch saß. Aber das ist ja dann auch nichts mehr, ne? Also
mit 12 Vorträge über Krebs?
Ja.
Digga.
Also überleg dir mal, der hat mit 7 eine Operation gemacht. Was habe ich denn mit 7 gemacht? Da war ich in der 2. Klasse, da habe ich gar nichts gerallt.
Ich wollte gerade sagen, habe ich gar nichts gemacht.
Ja.
Okay. Es wird nicht besser mit den Komplexen, sag ich dir jetzt ganz ehrlich. Und zwar machen wir weiter mit einem Kind. Sie kommt aus Australien und heißt Alita Andrew. André? Ich und Lesen. Und dann auch noch schwierige Namen. Na, auf jeden Fall ist die Maus 2007 geboren. Und ja, bekannt wurde sie, weil sie Werke trotz ihres kindlichen Alters zu hohen Preisen verkauft hat, die jetzt in renommierten Häusern ausgestellt werden. Also sie ist Künstlerin.
Alles klar.
Das sollte ich vielleicht kurz dazu sagen. Und sie galt im Alter von 2 Jahren als mutmaßlich jüngste Malerin der Welt, der eine Einzelausstellung gewidmet wurde.
Oh,
und mit 2 Jahren hat sie bereits 10 Ölgemälde verkauft mit einer Price Range, genau die, von 180 bis 2000 Euro.
Das ist bescheuert, ehrlich, ey.
Danke. Ich habe einen Artikel von 2009 gefunden und da wurde geschrieben, Alita selbst kann zu ihrem Erfolg nicht befragt werden, bis auf das russische Wort Kisk, Pinsel, das sie ruft, wenn sie mit Farbe, mit Fingern, Spachtel oder Pinsel Farbe auf Leinwände verteilen möchte, ist ihr Vokabular noch begrenzt.
Ja, immerhin sprechen kann sie noch nicht, ne?
Richtig, doch, sie kann Pinsel auf Russisch.
Ja, okay, aber wenn... Weißt du, wenn sie jetzt noch eine Opernsängerin wäre, dann wäre auch langsam mal Schluss.
Ja, also sie wird auch als Wunderkind der Kunstszene bezeichnet und Ärzte sagen, dass sie außergewöhnlich intelligent sein muss.
Ja.
Aber ihre Mutter möchte zum Beispiel nicht, dass von ihr als Genie gesprochen wird.
Das finde ich gut, danke. Finde ich
auch, weil sie hat halt, also sie sagt halt, ihre Tochter ist einfach talentiert und wurde von ihren Eltern halt einfach früh gefördert.
Ja.
Aber es macht sie halt nicht zu einem, also ne, finde ich ehrlich gesagt eigentlich auch ganz gut. Und die Farbe für sich entdeckt hat Alita wohl laut Aussagen ihrer Eltern mit 9 Monaten.
Ja. Ich sag mal so, ich habe auch so Handabdrücke immer gemacht. Auch schon früh.
Stark, Nika.
Ne, ich bin das quasi auch, nur ich wurde nicht genug gefördert, Mama.
No front, aber ich könnte jetzt krasse Bilder verkaufen. Nein, aber es ist halt einfach verrückt. Also ihre erste Ausstellung hatte sie mit nicht mal 2 Jahren. Da war es aber noch keine Einzelausstellung, sondern eine Ausstellung mit den Fotografien ihrer Mutter zusammen.
Mhm.
Und damals wusste der Typ aus der Galerie zum Beispiel gar nicht, dass das Kind so klein ist.
Ah, ja, okay.
Und er hat so gesagt, boah, ja, geile Bilder, stellen wir aus, gar kein Problem. Und dann erfährt er, dass das Kind nicht mal 2 Jahre alt ist und war so, Digga.
Ach du Scheiße. Ja,
gut. Aber halte ich kurz fest, das wird ein bisschen, also jetzt kommen die Komplexe.
Oha.
Wie gesagt, sie kommt aus Australien.
Ja.
Mit 4 Jahren hat sie eine Einzelausstellung in New York gehabt.
Ja.
Mit 9 Jahren wurde sie die jüngste Künstlerin, die ihre Arbeiten in einer Einzelausstellung in der Russischen Akademie der Künste zeigen durfte.
Ja.
Mhm. Stand 2018 hat die damals 11-Jährige bereits 25 internationale Ausstellungen gehabt.
Ey.
Halte ich ganz kurz fest. Ihre abstrakten, farbenfrohen Bilder werden für Preise bis zu 50.000 US-Dollar verkauft.
Ja, Mama.
Halte ich noch mal ganz kurz fest.
Mein Gott, wie oft denn noch?
Noch ein bisschen. Nee, das war das Letzte, glaube ich. Also sie hat auch mit 11 Jahren ihre eigene Kunstform entwickelt. Sie war nämlich frustriert davon, dass ihre Gemälde so stumm waren. Und dann hat sie mit ihren Eltern zusammen eine Lösung gefunden, um Farben Klänge zu geben. Wenn man jetzt über ihre Gemälde streicht, ist an einer Stelle zum Beispiel erklingt das Vogelgezwitscher und an einer anderen Stelle ertönt eine Flöte. Und ich finde den Gedankengang von einer 11-Jährigen crazy, dass sie so sich ihre Kunst anguckt und zwar sagt, also sie hat ja farbenfroh gemalt, ich habe auch Bilder gesehen, ich sage ganz ehrlich, ich würde sie mir aufhängen.
Wow.
Und das heißt was.
Ja.
Auf jeden Fall meinte sie so, ja, das ist einfach, mir ist Kunst in dem Sinne ein bisschen zu still, ich brauche eine Lösung, jetzt singen ihre Bilder quasi.
Und das ist mega cool, weil dann darf man die ja auch anfassen, nicht so wie sonst überall,
weißt du? Ja, aber es ist halt, Entschuldigung, überleg dir das mal, dieses Kind. Also ich meine, okay, sie ist jetzt auch nicht unbedingt viel jünger als wir.
Mehr.
Wie alt?
Wann ist sie geboren?
2007.
Ja, genau, jetzt ist sie halt ungefähr
so alt jünger. Wie wir. Also ja, genau. Sie ist ein bisschen jünger.
Ja. Wir kommen zu dem letzten Kind. Und zwar Cleopatra Stratan. Cleopatra ist erstmal schon mal als Vorname. Das heißt nur Gutes, würde ich sagen.
Mhm.
Also sie hat auf jeden Fall schon mal den passenden Namen. Sie ist geboren im Jahr 2002 in Moldau. Und sie ist leider ein Popstar mit 3 Jahren geworden.
Ach so, ja, doof, passiert.
Mit ihrem ersten Album tritt sie auf und gewinnt Preise. Sie hat ein Nummer-1-Album.
Mhm.
Ja.
Und mit 3?
Ja. Also man kann vielleicht so als Kontext sagen, ihr Vater ist auch Liedermacher und war im Studio und sie ist quasi selbstständig zum Mikrofon gegangen und hat ein Lied von ihm mitgesungen und so wurde dann quasi ihr Talent entdeckt. Ja, und ihr erstes Lied handelte davon, das ist irgendwie total traurig, dass ein kleines Mädchen jeden Abend traurig vor dem Eingang der Schule auf ihren besten Freund wartet und der nicht kommt, weil er das Dorf verlassen hat und ausgewandert ist. Es beschreibt die Realität vieler moldauischer Kinder, weil es sehr viel Armut da gibt in diesem Land und sich im Ausland viel Arbeit gesucht wird. Ja, das ist irgendwie total traurig, ne? Ja. Naja, und dann hat sie tatsächlich 2006 als 3-Jährige ihren ersten Auftritt. Ihr Vater begleitet sie da auf der Gitarre vor 400 Besuchern.
Mhm.
Und sie gibt da tatsächlich nicht nur so ein kurzes Konzert. Es geht 2 Stunden.
Ah, nee, logisch, ja.
Mhm. Dann hat sie noch ein Konzert und zwar auf einer Weihnachtsgala im Jahr 2006, also auch 2006.
Mhm.
Und da bekommt sie für das Singen eines einzigen Liedes 10.000 US-Dollar.
Mhm.
Danach gibt ihr Vater dann aber bekannt, dass das jetzt erstmal genug war, keine weiteren Auftritte, weil es halt auch so einen großen Medienrummel gab. Und die gesamte Summe spendet er für karitative Zwecke. Das immerhin, ich aber richtig gut. Auf jeden Fall. Aber trotzdem, also die bringt jetzt auch immer noch Lieder raus. So, das ist, die hat, ich weiß nicht, was da alles stand, unglaublich viel. Aber wie gesagt, nachdem sie da erstmal ihre Pause hatte. 2009 hat sie dann aber schon ihr drittes Album draußen.
Was ich dazu eigentlich echt ganz gut finde, ist, dass dieser Vater das sehr mäßig zurückgezogen hat. Weil zum Beispiel den Eltern von meiner kleinen Künstlerin wurde auch vorgeworfen, dass sie das Kind halt, also dass zum Beispiel das Kind die Bilder gar nicht selbst gemalt hat, sondern der Vater, weil der Hobbykünstler war.
Ja, ja, genau.
Und sowas alles. Und das finde ich, also, ja, okay, ich check irgendwo den Gedankengang, aber.
Und das gibt es ja auch. Und es ist extrem wichtig, Kinder zu schützen, generell im Internet.
Ja, das sowieso.
Eigentlich gehören die da ja auch nicht rein, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja. Aber es gibt ja ganz viele von diesen Stage Parents, vor allem bekannt ist halt so dieser Begriff Stage Mom. Und Alina Wilms, sie ist promovierte Psychologin mit Spezialisierung auf Trauma und sie ist auch Coach für Menschen aus Wirtschaft, Politik und Sport. Und sie hat im Gespräch mit dem Fokus so ein bisschen über Stage Moms und die Folgen von Kinderstars quasi geredet. Und sie sagt, dass Stage Moms halt so ihren Kindern zeigen, dass sie nur gut sind, wenn sie Erfolg haben und ihre Eltern stolz machen. Und das haben sie dann. Die haben dann aber häufig auch eigene Motive.
Es ist wahrscheinlich oft so, dass dieses typische Ding so, ja, ich möchte, dass du die Karriere machst, die eigentlich für mich war.
Genau, dieses eigene Träume auf Kinder projizieren.
Aber ich habe es halt nicht geschafft.
Genau.
So ja.
Und es gibt auch teilweise narzisstische Züge bei Eltern, die das Kind so als Trophäe sehen und sich selber damit so als tolle Eltern darstellen. Es gibt aber auch Regelungen, und zwar müssen Eltern sich bescheinigen lassen, dass ihr Kind auf die Bühne darf, vor allem ärztlich. Mhm. Und das finde ich ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Regelung ist, aber Kinder über 6 dürfen täglich bis zu 4 Stunden täglich zwischen 10 und 23 Uhr beschäftigt werden. Kinder von, ja.
Zwischen 10 und 23 Uhr.
Ja, dürfen sie täglich 4 Stunden arbeiten quasi. Also halt auf Theaterbühnen oder sowas, ja.
Nee, dürfen sie nicht.
Dann Kinder von 3 bis 6, 2 Stunden zwischen 8 und 17 Uhr. Ja. Und das steht alles in der Berliner Morgenpost. Ich habe da ehrlich gesagt keine andere Quelle gefunden, aber ich fand, wenn das stimmt, ist es schwierig.
Ihr müsstet gerade mal mein Gesicht sehen, es rattert. Also man sieht die
Rädchen. Also, und die Eltern stauben halt quasi das ganze Geld davon ab, ne?
Ja.
Es gibt halt auch ganz viele Folgen, die Kinder davon tragen können, wenn sie halt solche Kinderstars sind oder halt im Kindesalter sehr viel gepusht werden von ihren Eltern. Das führt vor allem häufig zu psychischen Problemen, aber auch Drogen- und Medikamentenmissbrauch. Das endet dann halt auch tatsächlich teilweise tödlich, vor allem bei eigentlich introvertierten Kindern, die sich so für ihren Erfolg verstellen müssen.
Mhm.
Ganz oft lernen Kinder auch nicht, dass sie unter nicht glamourösen Bedingungen quasi glücklich sein können. Sie wissen nicht, wie es sich anfühlt.
Ja, weil sie es nicht anders gelernt haben.
Ja,
ne?
Ja, sie wissen nicht, wie es sich anfühlt, glücklich zu sein, weil sie immer nur eingetrichtert bekommen haben, du bist nur dann glücklich, wenn du Erfolg hast. Und wenn das dann mal ausbleibt, weil man vielleicht auch kein Kind mehr ist, dann rutscht man halt auch oft in diesen Missbrauch oder halt in psychische Probleme. Und es ist tatsächlich auch so, wenn es mehrere Kinderstars in einer Familie gibt, dann halten die entweder zusammen und geben sich halt oder rutschen zusammen in das gleiche Schicksal. Ist ja auch klar, je nachdem, wie das von den Eltern irgendwie geprägt ist. Und wir kommen jetzt auch tatsächlich mal zu ein paar Kinderstars, die euch sicherlich bekannt sind. Und zwar einmal Emma Watson als Hermine Granger.
Mhm.
Da muss man sagen, was halt gut war an ihrer Rolle, ist, dass sie ja quasi für ganz Harry Potter gebucht war und dann für sehr lange ausgesorgt wurde und es nicht so dieser eine Film als Kind war und dann, was ist dann? Dann gibt es, den Namen kann ich leider nicht so gut aussprechen, von dem Darsteller, und zwar Macaulay Culkin als Kevin allein zu Haus.
Mhm.
Und ich meine auch gelesen zu haben, dass der tatsächlich später in eine Medikamentensucht abgerutscht ist, sich aber mittlerweile wieder gefangen hat.
Mhm.
Dann ganz bekannt, und der Film spiegelt das ja auch so ein bisschen wider, wie das vielleicht ist, ein Kinderstar zu sein, Miley Cyrus als Hannah Montana. Hast du den Film geguckt?
Auf Korsika.
Ah,
oh Gott, das war total peinlich gerade.
Ich habe den erst einmal gesehen irgendwie.
Aber wir haben als Team, es gibt da einen Song mit Tanz.
Ja.
Den haben wir
den als Hoedown.
Oder genau nicht? Den.
Ja, ja. Ich. Genau. Und dann natürlich noch Justin Bieber, der ja auch einfach sehr jung, sehr, sehr berühmt geworden ist und auf große Tourneen gehen musste. Und ja, jetzt sieht man ja teilweise ein bisschen am Struggeln ist.
Korrekt. Gut. Also, wenn eure Kinder talentiert sind, fördert sie, aber überfordert sie nicht.
Ja, und es sind immer noch Kinder. Es ist halt irgendwie so schwierig, weil auch die Kinderstars, die ich gerade aufgezählt habe, die haben halt irgendwie alle ihre Kindheit dafür aufgeben müssen und irgendwie in erwachsene Schauspieler oder Sängerrollen reinschlüpfen, in die sind halt noch nicht erwachsen.
Also, ich sag's ganz ehrlich, ich find's fast gut, dass wir nicht talentiert sind.
Wir sind total talentiert.
Ja, aber jetzt nicht übertalentiert. Du weißt, was ich meine, Mann.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte das ehrlich gesagt ungern gehabt, auch im Faktencheck, dieses Ganze in der Schule gelangweilt sein und da nicht genug gefördert werden. Ich glaube, das ist schon schwierig, auch so in diesem normalen Rahmen, in Anführungsstrichen, in dem man sich halt irgendwie bewegen muss und auf das System halt angepasst ist. Und wenn du da halt rausfällst, dann ist es bestimmt echt sehr schwer.
Gut, ich glaube, das war's mit dem Thema.
Ja.
Ich möchte bitte von meinem Schwenk erzählen.
Und jetzt kommen
Schwenks.
Los.
Also, wir hatten ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass wir unseren Geburtstag nachgeholt haben und dass es sehr lustig war.
Ja.
Ja, mein Schatz.
Mein Schatz.
Mein Schatz. Ich habe von dir geträumt.
Nein.
Doch. Und ich weiß nicht mehr genau das genaue Setting, aber ich weiß, dass ich ja im Moment sehr gerne die drei Ausrufezeichen höre. Und es ist meine persönliche Hinleitung dazu, dass wir in irgendeinem Raum waren und auf das Thema drei Fragezeichen gekommen sind. Und du hast dann erstmal gesagt, ja, mit Jakob Justus Jonas. Ich so, genau, der Jakob Justus Jonas.
Jakob Justus Jonas.
Damit hattest du mich schon, ich habe gelacht. Und dann hast du angefangen zu singen.
Ach du Scheiße.
Und ich habe im Nachhinein gecheckt, dass das total die fünf Freunde waren und nicht die drei Fragezeichen.
Hast du das vielleicht geträumt, während du das...
Ich habe nichts gehört.
Hä?
Und ich bin aufgewacht und habe gelacht. Also mein Herz, wirklich, du beglückst mich nicht nur tagsüber, sondern auch in meinen Träumen. Ich bin noch nie in meinem Leben lachend aufgewacht.
Es ist so schön.
Ich danke dir. Aber du hattest mich mit Jakob Justus Jonas.
Jakob Justus Jonas. Das ist so ein guter Name. Ich glaube, ich nenne irgendwann mal ein Tier so.
Dein Tier.
Oh mein Gott.
Ja, klasse. Ja,
super.
Das war schon wieder
Psychose. Also wie gesagt, wir hatten gestern einen sehr lustigen Abend, wie man aus diesem Traum schließen kann.
Ja.
Gut, ich würde sagen, wir kommen zum Thema für die nächste Woche. Das hat auch sehr viel mit guter Laune zu tun, würde ich sogar sagen.
Richtig, wir sprechen nämlich ein bisschen über Dopamin.
Ja.
Mehr verraten wir euch nicht.
So. Das heißt, schaltet nächste Woche wieder ein. Ich entlasse euch mit einem Spruch. Tu jeden Tag etwas, wofür dein zukünftiges Ich dich high-fived oder wenigstens nicht die Augen rollt.
Und damit
tschüssi.
Ciao, Kakao.
Die Quellen gibt's übrigens in der Folgenbeschreibung.